Besten Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe hier ja schon ein paar Tage vorgetragen, deshalb darf ich mich auf wenige Stichworte beschränken. Ziel der Föderalismusreform ist Entflechten und klare Verantwortung. Das bedeutet im Finanziellen etwa so das Ideal des Fiscal Federalism, dass man die Autonomie aller Gliedkörperschaften stärkt und dass Ausgaben, Aufgaben und Einnahmen in eine Hand kommen, damit es einen Regelkreis demokratiegerechter Verantwortung gibt. Wenn man diese Zielsetzungen zugrunde legt und sieht, was im finanzrechtlichen Bereich geschehen ist in diesem Reformentwurf, da muss man natürlich sagen, wenige Änderungen, nur punktuell. Der große Wurf ist das sicher noch nicht, sondern es ist die erste Phase und eine zweite Phase der Finanzverfassungsreform, zum Beispiel Finanzausgleich, Steuerquellen, Verteilung und so weiter, ist sicher erforderlich. Das Zweite, was ich grundsätzlich sagen würde, die Technik. Ein Finanzrecht ist immer kompliziert. Die Technik, die Grundsätze ins Grundgesetz zu schreiben und dann ein Begleitgesetz als Zustimmungsgesetz zu machen, was ja sehr änderungsfest dann ist, ist sicher richtig. Dann erleiden Formeln wie das nähere bestimmt ein Bundesgesetz auch nicht das Schicksal, wie wir es im Artikel 104 Absatz 5 haben und beim Artikel 115 Grundgesetz hatten, dass das Gesetz nie kommt. Was mir etwas Sorge macht, und das darf ich auch vielleicht etwas allgemeiner sagen, was mir etwas Sorge macht, ist teilweise die Gesetzessprache. Da ist vom Königsteiner Schlüssel die Rede, vom Solidarpakt II. Es wird auf Artikel 104 EG-Vertrag Bezug genommen. In der Verfassung passt das sicher nicht, das sollte man anders umschreiben. Es weiß niemand in der Bevölkerung, was der Königsteiner Schlüssel ist. Und der Solidarpakt II ist ein Kind einer finanziellen Vereinbarung vor einigen Jahren. Das sollte auch so nicht in der Verfassung stehen. Und da wir wissen, dass der EG-Vertrag alle Jahre mal wieder neu durchgezählt wird, ist es natürlich fatal, wenn wir jetzt in Artikel 104 EG in die Verfassung reinschreiben, in der sicheren Gewissheit, dass das irgendwann nicht stimmt. Und man kann das Grundgesetz nur noch lösen, wenn man einen Kommentar dabei hat. Das sind nicht nur sprachliche Empfindlichkeiten. Ich glaube, das sollte man einfach so nicht tun. Zu den einzelnen Vorschlägen, die finanzverfassungsrechtlich von Bedeutung sind. Der erste, was ich auch unter Finanzen fassen will, ist Artikel 104a Absatz 4 Grundgesetz, das Zustimmungsgesetz oder die Zustimmungsrechte des Bundesrates bei Gesetzen, die eine Pflicht für die Länder zur Erbringung von Geldleisten oder geldwerten Sachleistungen gegenüber Dritten begründen. Das ist eine sehr positive Regelung, weil sie Autonomie schützt. Sie hat zwar nicht eine unmittelbar finanzielle Rechtsfolge, sondern nur die des Zustimmungsgesetzes. Man hätte das auch anders machen können. Das war ursprünglich auch mal angedacht als ein Kostenerstattungsrechtsfolge. Aber letzten Endes wird das natürlich eine Barriere bauen gegen allzu große Belastung der Länder durch Bundesgesetz. Also ist positiv die Formulierung. Bei den Sachleistungen kann man erst, was sie meint, kann man erst erschließen, wenn man in die Gesetzesbegründung guckt, in die Begründung des einfachen Begleitgesetzes, dass damit nämlich nach der sozialversicherungsrechtlichen Nomenklatur auch gemeint sind, vergleichbare Dienstleistungen außerhalb der üblichen Verwaltungsleistungen, als da sind Genehmigung erteilen und so weiter. Man wird damit zurechtkommen, aber ich bin mir sicher, dass diese Formulierung für einige Arbeit in Karlsruhe sorgen wird. Das Zweite, was man hier sagen könnte, ist nur von Gesetzen die Rede, die Leistungspflichten begründen. Wenn sie erweitern oder ändern, das sollte eigentlich auch drin sein. Ich sage das, weil ich da gebranntes Kind aus zahlreichen Landesverfassungsprozessen im kommunalen Finanzausgleich bin. Da spielt das immer eine große Rolle, ob nur die erstmalige Begründung diese Zustimmungspflicht auslöst oder auch die inhaltliche Veränderung, die natürlich nach der Ratio Constitutionis die Länder genauso belastet. Man muss beim Artikel 104 Absatz 4 Grundgesetz auch in einem noch vorsichtig sein. Diese Zustimmung, wenn die gedacht ist als Möglichkeit, eine materiell gesetzliche Regelung im Geldleistungsgesetz zu verhindern, ist das richtig. Wenn es gemeint ist sozusagen als Faustpfand, dass dann über den Bundesrat finanzielle Kompensationen kommen sollen, dann wird manchmal diese Möglichkeit natürlich gestört, weil wir für die Kompensationsleistung immer noch zusätzlich eine Transferbefugnis in der Verfassung brauchen, dass nämlich der Bund im konkreten Gesetzesfall den Ländern Mittel zur Verfügung stellen darf. Das muss man nur sehen, insgesamt aber eine positive Entwicklung. Artikel 104 Absatz 6 und 109 Absatz 5. Das ist das Thema Deutschland in der Welt und in der EU, ist finanzverfassungsrechtlich angekommen. Es ist sicher richtig, dass man im Artikel 104 Absatz 6 Haftungsgrundlagen schafft, die sowohl Bund als auch Länder betreffen, weil die Länder von der EU, von internationalen Verpflichtungen genauso profitieren, dort genauso in der Pflicht sind. Also im Prinzip richtig. Es ist eine Neuheit, dass eine Grundgesetzvorschrift, die im Grunde genommen prinzipiell oder strukturell immer nur das Bund-Länder-Verhältnis erfassen soll, also nur vertikal wirken soll, hier ausdrücklich auch horizontal wirkt. Aber das geht wohl nicht anders, weil bei Haftungsfragen die Länder, wenn sie in einer Gesamtschuld stehen, auch irgendwie die Haftungsbeträge aufteilen müssen. Der 104a Absatz 6 Satz 1, Verletzung supra- und internationaler Verpflichtungen, ist als Sanktion gut geeignet, weil er nach Kausalität vorgeht. Der Artikel 15 Paragraph 1 des Begleitgesetzes führt das dann auch noch mal deutlich auf die reine Kausalität zurück, also Sanktion, Haftung für Fehlverhalten. Es ist nicht zu verleugnen allerdings, dass der Tatbestand Verletzung supra- und internationaler Verpflichtung natürlich sehr offen ist. Im Grundsatz also die richtige Vorschrift, auch das wird noch viel Auslegungsprobleme geben. Die Sätze 2 und 4, die länderübergreifenden Anlastungen durch die EU, sind die bekannten Probleme aus den letzten Jahren. Hier greift die Verfassung zu einer Mischung aus Kausalhaftung, also für Verursachung, und aus Solidarhaftung, also ich nenne das immer eine Versicherungslösung. Sind alle in einem Boot und alle muss es ein bisschen finanziell wehtun. Das kann man machen, das ist eine Zweckmäßigkeitsentscheidung. Die Lösung Bund und Länder 15 zu 85 zu beteiligen, entspricht dem Fördervolumen, weil meistens der Bund ja die Fördermittel nur durchreicht. Er hätte allenfalls, wenn man an Kausalitätsaspekte denkt, ein Aufsichtsverschulden manchmal gehabt. Und zwischen den Ländern, dass man da sagt, 35% der Gesamtlast nach einem allgemeinen Schlüssel und 50% nach der Ursache, scheint mir auch tauglich, dann auch hier gegriffene Zahlen, da ließ sich natürlich eine andere Lösung auch finden. Die 50% Ursache benötigen allerdings zwingend der Ergänzung in § 2 Absatz 2 des Begleitgesetzes, dass es im Verhältnis der erhaltenen Mittel aufgeteilt wird, weil man sonst die Verursachung gar nicht feststellen kann. Artikel 109 Absatz 5, das EU-Kreditlimit, dass es gemeinsam erfüllt werden muss und gemeinsam getragen werden muss, auch eine richtige Entscheidung. Die Länder haben auch Ertrag von der EG, sie sind mittelbar EG-Mitglied. Im Artikel 23 Absatz 6 bekommen sie neue Mitwirkungsrechte, dann müssen sie unmittelbar gegenüber der EG, dann müssen sie auch haften. Hier die Haushaltsvolumina zwischen Bund und Ländern 65 zu 35 halte ich für richtig. Ob man dazu 50-50 kennt, ist für mich cura posterior. Das Ziel ist ja, die Staatsverschuldung zu verringern. Und das kommt an.
Ja, also das höre ich gerade. Das ist manchmal schwer zu verstehen, nicht inhaltlich, sondern akustisch. Deswegen darf ich Sie alle bitten, etwas näher ans Mikro zu gehen. Ich glaube, ja, mich kann man jetzt ganz gut verstehen.
Bin ich so besser zu verstehen jetzt?
Ja.
Gut. 109 Absatz 5, die Aufteilung 65-35 nach den Haushaltsvolumen ja wohl richtig. Ziel weniger Staatsverschuldung zwischen den Ländern. 35% der Länderlast nach Einwohnerwerten, das ist wieder das Versicherungsprinzip. 65 nach Kausalität gefällt mir etwas besser, weil es wieder diesen Sanktionseffekt bringt, also verhindert. Als nächstes Artikel 104b. Die Tendenz, die Finanzhilfen des Bundes an die Länder einzuschränken, fördert deren Autonomie, nimmt den berühmten goldenen Zügel weg. Es ist schade, dass man sich nicht entschlossen hat, beim 104b Bundesfinanzhilfen wirklich nur noch für exzeptionelle Fälle vorzusehen, vielleicht auch mit höheren Mehrheiten. Aber nachdem Sie sich nun mal so entschieden haben, freue ich mich darüber, dass es zumindest befristet ist, dass es immer überprüft werden muss, dass es degressiv gestaltet ist. Natürlich kann man befristete Regeln auch immer wiederholen, aber zumindest die Tendenz, dass eine Bundesfinanzhilfe nach 104a Absatz 4 in der bisherigen Prägung nach dem neuen 104b keinen dauerhaften Transfer, also sozusagen ein Nebenfinanzausgleich wird, vertikaler Art, das ist richtig. Damit bin ich in einem etwas Sprung über die Systematik bereits beim Artikel 143c. Dort sind ja auch Finanzhilfen des Bundes vorgesehen, sehr viel, und zwar sehr lange. Die Zeit macht mir etwas ein Problem bis 2019. Das heißt, dass sich ein Parlament in einem großen Haushaltsvolumen über 4 Legislaturperioden hinaus verfassungsrechtlich bindet. Das ist etwas erstaunlich. Das nimmt dem aktuellen Budgetgesetzgeber natürlich erheblichen Bewegungsspielraum. Und diese Regeln sind eben verfassungsfest. Richtig ist an dieser Regel, dass bei Aufgabenwanderung das Geld zur Aufgabe kommt. Richtig ist auch, und das mindert das Problem mit der Finanzhilfe etwas, dass es feste Beträge sind, dass sie auch letzten Endes degressiv sind und dass es sozusagen eine einmalige, verfassungsrechtlich fixierte Bundeshilfe ist, dass man da also nicht den goldenen Zügel weiter anwenden kann. Das Problem, ich hatte das bereits bei der Sitzung in Sachen Bildung gesagt, das Problem ist, der Artikel 143c sagt, 2013 soll die Angemessenheit der Höhe der Ausgleichsleistungen überprüft werden. Im Begleitgesetz, im Paragraph 6 der sogenannten Revisionsklausel, findet sich dann aber die Formulierung von neu festzusetzenden Beträgen. Also hier ist mir nicht ganz klar, ob, wenn man sich 2013 nicht einig, ob das einfach so weiterläuft, dass das nur eine Möglichkeit einer Revision ist, oder ob es des konstitutiven Akts einer neuen Betragsfestsetzung bedarf. Wenn es das wäre, dann haben Sie da allerdings einen Fallstrick eingebaut. Der Grund für den 143c ist die Auflösung der Mischfinanzierung nach 91a und 91b. Da ist bereits sehr viel gesagt worden. Mischfinanzierung ist die föderal am widrigsten vorgesehene Verflechtung von Bund und Ländern in Finanzen, in Planung, in Verfahren, in Gesetzgebung. Das kann man nur begrüßen. Dann kommt noch kurz Artikel 105 Absatz 2a und 107, die Grunderwerbsteuer, auch das sicher keine riesige Reformtat, aber dass die Steuersätze von den Ländern festgelegt werden, sicher richtig, dass man dann im Finanzausgleich, entsprechend dem Modell im kommunalen Finanzausgleich, auf fiktive Beträge übergeht, weil es ja um die möglichen Finanzkraft geht, ist konsequent. Eine sehr positive Reformüberlegung findet sich gar nicht im Grundgesetz, sondern in Artikel 12 des Begleitgesetzes, die Änderung bei der Bundesfinanzverwaltung, One-Stop-Agency bei verbindlichen Auskünften für ausländische Investoren, einheitliche Verfahrensgrundsätze, das Bundeszentralamt für Steuern bekommt mehr Kompetenzen bei Außenprüfungen. Das halte ich für richtig. Bei den allgemeinen Verfahrensgrundsätzen ist das Verfahren, wie man zu diesen Grundsätzen kommt, etwas nebulös formuliert. Erst heißt es, der Bund bestimmt. Dann heißt es, es gilt als beschlossen, wenn nicht die Mehrheit der Länder widerspricht, sind also doch irgendwelche gemeinsamen Beschlüsse erforderlich. Und im nächsten Absatz der Vorschrift im Begleitgesetz spricht man dann von Vereinbarungen. Also als Rechtswissenschaftler lege ich dann die Messlatte an, was hat das überhaupt für eine Rechtsform? Ich muss Ihnen sagen, ich weiß es nicht. Aber insgesamt ist das der erste richtige Schritt zu mehr Autonomie, zur aufgabengerechten Finanzierung. Ungeklärt bleibt natürlich die Steuerquellenverteilung, der Finanzausgleich, das grundsätzliche Problem der Transferbefugnisse, zuletzt auch die Frage der finanziellen Lebensfähigkeit der Länder. Kurz und gut, ich freue mich, wenn man hier den ersten Reformschritt tut. Ich freue mich noch mehr, wenn man den zweiten finanzverfassungsrechtlichen großen auch anpacken würde. Dankeschön.